House of Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo, willkommen zurück zum fünften Teil des Blogs über Kolonialismus, Postcolonial Studies, Dekolonisation.
Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, zum zweiten Teil, deutscher Kolonialismus.
Exakt, ja. Wie bei der Einheit über den Kolonialismus ist hier jetzt auch beim zweiten Teil der Folge zum deutschen Kolonialismus, man, das ist kompliziert, der ein bisschen spezieller?
Ja.
Nee, spezifischer.
Genau. Ja, wir haben uns zwei Dinge rausgepickt, die wir heute besprechen.
Exakt.
Um es so zu sagen.
Und auch nur sehr an der Oberfläche kratzend.
Digga, sag das nicht jedes Mal, weil das ist einfach, als ob das sonst irgendwann was Besonderes wäre, wenn wir das nicht machen würden. Wir machen das immer und jedes Mal.
Ja, das beruhigt mich. Das beruhigt mich sehr.
Ja, okay, dann sag ich.
Es immunisiert so ein bisschen gegen Kritik. Gegen eine gewisse Form von Kritik.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Also von mir selbst. Also zum einen.
Kritik von dir selbst.
Zum einen werden wir heute über den Vergleich sprechen. Jetzt nicht spezifisch allgemein über den Vergleich als Methode, sondern den Vergleich, der im Umfeld des Kolonialismus aufkommt. Da gab es in den letzten Tagen unter anderem in der Zeit auch Artikel dazu, auf die wir uns stützen und stürzen.
Genau, wir haben es ja auch letztes Mal in der letzten Folge schon kurz angesprochen. Holocaust,
ja.
Kolonialismus-Vergleich.
Genau, ja. Und der zweite Teil ist dann Erinnerungsorte und Umgang mit solchen, also im Endeffekt Denkmälern,
genau.
Bei uns.
Hauptsächlich auch. Denkmäler, ja. Genau.
Wir steigen mit dem Vergleich als Methode ein, die Shoah und der Kolonialismus.
Hey, ich hab schon wieder eine Begriffsfrage an dich zu Beginn.
Ja.
Fällt mir gerade auf. Shoah oder Holocaust? Beides in Ordnung?
Ja. Beides in Ordnung, weil. Jetzt will ich ihm da keine Worte in den Mund legen. Nein. Also, die Forschung verwendet beide Begriffe.
Mhm, genau.
Das Problem, was mit dem Wort Holocaust einhergeht, ist, dass es ein. Eigentlich Brandopfer, glaube ich, heißt.
Ja, genau.
Was natürlich dann ziemlich, wie heißt das, perfide oder halt auch komisch ist, wenn man die Verbrechen des NS mitdenkt und Brandopfer eigentlich eine andere Sinnbedeutung hat und man auch von der Shoah deshalb spricht als andere.
Mhm.
Ich weiß nicht, was Shoah heißt.
Ich wusste es noch bis vor kurzem.
Ja, klar. Shoah. Ihr merkt, wir sind nicht vorbereitet.
Doch, natürlich sind wir vorbereitet. Das war gerade einfach nur eine Frage, die mir in den Sinn kam.
Ah. Dies bezeichnet in der Bibel Jesaja 10,3 eine von Gott gesandte ausländische Bedrohung des Volkes Israel, besetzt als Unheil oder Heimsuch. Davon ausgehend bezeichnet es allgemein für ganze Völker existenzbedrohende Geschichts- und Naturereignisse, übersetzt etwa als große Katastrophe, Untergang oder Zerstörung.
Aha, okay. Ich benutze nämlich auch beide Begriffe.
Ja.
Ich benutze tatsächlich mehr Holocaust als Shoah.
Ja. Aber mein Eindruck ist auch, dass es öfter, ich lese öfter Holocaust in der Forschung auch.
Ja, genau. In der Forschung lese ich es nämlich auch viel, viel öfter, ja.
Ist ein bisschen schwierig auf jeden Fall. Ich muss auch zugeben, ich weiß nicht, woher der Begriff Holocaust kommt. Ob das Überlebende geprägt haben?
Ich glaube nämlich nicht.
Okay, ich null, keine Ahnung.
Ich habe mir da vor zwei Wochen oder so was drüber durchgelesen, aber mein Gehirn ist vor allem in letzter Zeit, gestern habe ich mir 5 Minuten lang überlegt, ob wir 2020 oder 2021 haben. Mein Gehirn funktioniert gerade nicht. Ich glaube, es liegt an Corona.
Das kann definitiv sein. Also, der Begriff Holocaust stammt aus dem Griechischen und heißt sowas wie vollständig verbrannt. Das Substantiv bezeichnet im Altertum eine Brandopferung von Tieren. Latinisierung Holocaustum ging in verschiedenen Bibelübersetzungen in den europäischen Sprachschatz ein. Ab 1895 bezeichneten englischsprachige Autoren Massaker an den Armeniern als Holocaust. Damit wurde der Ausdruck erstmals auch für Massenmorde an einer Ethnie verwendet. die nach
45 okay, Völkermord.
Ich auch nicht. Und in den Vereinigten Staaten ab den 60ern wird der Begriff mit bestimmten Artikeln und Großbuchstaben H verwendet und seit 1978 in vielen Staaten Europas. Juden in und außerhalb Israels nennen dieses Ereignis seit 1948 auch die Shoah.
Mhm, ja.
Ja, es wird ja dann auf jeden Fall auch, da müssten wir uns vielleicht nochmal spezifischer mit einer Begriffsfolge, wir wollten ja diese Begriffsfolgen auch machen, auseinandersetzen, wie das dann für die Verbrechen an den Sinti und Roma.
Genau, das war nämlich auch mein Gedanke dann noch dahinter. Ich meine, und es ist ja nicht nur Sinti und Roma auch, ne?
Natürlich nicht, genau.
Nein. Also das kommt noch, ja, das sind ja ganz viele, genau.
Ja.
Okay, gut. Go.
Go. Aber es stimmt vollkommen. Also bevor wir uns so ein bisschen mit dem Vergleich als zwischen Kolonialismus und Holocaust beschäftigen anhand dieser Artikel, grundsätzliche Vorüberlegungen, die wir aus dem Buch von Sebastian Konrad haben, dem C.H. Beckwissen Buch Deutscher Kolonialismus, das über keinen Anmerkungsapparat in Form von End- oder Fußnoten verfügt. Womit das Ganze ein bisschen schade ist.
Schade ist schön ausgedrückt.
Es gibt so bei Konrad auch Gedanken zu Kolonialismus in Europa. Und da gibt es zum einen den Ansatzpunkt von Hannah Arendt und dem Konzept des internen Imperialismus, der Kolonialherrschaft im Inneren beschreibt. Genau. Nehme ich dir was weg, wenn ich jetzt... Hast du was zu Hannah Arendt?
Ich habe nur, dass Hannah Arendt eben schon 1951 bzw. 62 die Kontinuität von Kolonialismus und Nazi-Imperialismus zutage fördert. Mhm. Das ist nichts Neues, aber die Diskussion ist jetzt in letzter Zeit nochmal, wie wir nachher auch nochmal kurz drüber sprechen, eben nochmal neu aufgekommen. Aber eigentlich ist das nichts wirklich Neues. Und bei Hannah Arendt geht es eben auch dann schon das Konzentrationslager im späten 19. Jahrhundert während des 10-jährigen Kriegs von Spanien auf Kuba gab. Und sie macht eben eine ganz große Kontinuität da auf.
Ja, ja.
Auch was so rassistische Ideologien und Praktiken eben angeht. Da sieht sie eben im Imperialismus Vorläufer des Holocausts dann, was eben so, ja, menschenunwürdige Strategien an Peripherien eben angeht.
Ja, gerade das mit Peripherien ist, glaube ich, auch wichtig.
Genau.
Also sie unterscheidet zwischen kontinentalem und überseeischem Imperialismus.
Ja.
Genau, was du ja auch eigentlich dann gesagt hast, also weil sie berührt damit oder stößt die Frage an, ob die deutsche Expansion nach Polen und Russland, vor allem im Zweiten Weltkrieg, aber nicht nur, als Form von kontinentaler Imperiumsbildung verstanden werden müsste.
Ja.
Was ja auch mit der Lebensraumgeschichte, auch das wird uns noch weiter beschäftigen in der Folge, dann zusammenhängt. Konrad gibt zu bedenken, dass man trotzdem sehr stark diese Unterschiede zwischen innerem und äußerem Kolonialismus setzen muss und auch herausarbeiten muss, um die analytische Schärfe nicht abzustumpfen. Da spricht erstmal nichts dagegen. Ich wollte dir allerdings ein längeres Zitat vorlesen. Wir müssen uns, vielleicht brauchen wir da ein anderes. Ich werde in Zukunft dir das vorher schicken oder so, weil das Vorlesen ist vielleicht für dich dann doch nicht optimal. Und zwar, der deutsche Kolonialismus stand in einem europäisch-amerikanischen Zusammenhang. Es kann nicht darum gehen, hier eine neue Variante des deutschen Sonderwegs zu konstruieren, die eine Fixierung auf den Herero-Krieg nahelegen könnte. Meiner Meinung nach geht es darum auch gar nicht, Sebastian Konrad. Aber der Einwand ist, also solange er das ja auch nicht insinuiert, ist das ja berechtigt erstmal als Punkt. Ich zitiere weiter. Grausame Kolonialkriege wurden vor dem Hintergrund des kulturellen Überlegenheitsdenkens und später des Sozialdarwinismus auch von anderen Nationen geführt. Man denke an die französische Kolonisierung Algeriens, den Burenkrieg, die amerikanische Eroberung der Philippinen. Sie waren integraler Bestandteil kolonialer Herrschaft. Jetzt kommt's. Weiter geht's. Wenn die Beziehung von Kolonialismus und nationalsozialistischer Gewalt diskutiert wird, ist es daher fruchtbar, an ein allgemeines koloniales Archiv, Handlungsweisen und Rituale, Wissensformen und Imagination zu denken, als sie allein in dem kurzlebigen deutschen Kolonialreich verorten zu wollen. Ich wollte das so ein bisschen hinwerfen. Entweder sag, weil es jetzt ja doch länger war, kann ich was dazu sagen? Also, ich fand das ein bisschen schwierig.
Oh. Ja.
An sich finde ich die Idee nicht schlecht. Also, wir hatten ja auch den Vortrag von Jürgen Osterhammel im Frias gehört, über den wir dann getwittert haben, bei dem es generell um Typologie von Kolonialismus geht. Und da braucht man dafür so ein allgemeines Archiv, um verschiedene Handlungsweisen von Kolonialismus und Imperialismus verstehen zu können.
Mhm.
Soweit gehe ich mit. Und ich finde, und da ist auch kein Aber, ich gebe nur zu bedenken, dass es bei dieser Beziehung zwischen Kolonialismus und eben dem, ich zitiere, kurzlebigen deutschen Kolonialreich, auch darum geht, die Spuren des deutschen Kolonialismus, die wir heute immer noch, das kommt dann auch in dem Interview mit, oder in dem Aufsatz von Rothberg und Zimmerer vor, die wir heute immer noch spüren und sehen und die wir analytisch immer noch verarbeiten müssen, da kommt man mit so einem technokratischen Ansatz eines typologischen Archivs nicht allein ran. Wir brauchen die deutsche Kolonialgeschichte, die in internationaler Verflechtung steht, das ist auch meiner Meinung nach anzuerkennen, klar, aber es gibt eben nur den Holocaust und der muss aus Vorgeschichten, wie Zimmerer es nennt, erklärt werden. Und dafür ist es dann, finde ich, zu schwierig, den Kolonialismus als, also nur den Ansatz zu haben, wir brauchen ein allgemeines Archiv des Kolonialismus mit verschiedenen Varianten und Ideen. Das brauchen wir schon auch für die Forschung, das ist gar keine Frage. Aber zur Beantwortung der Frage, wie der Holocaust möglich war, welche Vorgeschichten wir haben und welche, wie heißt es, Prozesse noch nach 1945 unter dem Deckmantel des Kolonialismus, die wir heute immer noch haben, ich habe nachher erschreckende Beispiele, dafür ist das allgemeine Archiv nicht zwingend hilfreich, weil damit kannst du keine Erinnerungspolitik für die breite Masse herstellen.
Aber also du gehst jetzt raus aus dem analytischen Ding.
Genau.
Und sagst halt, was muss weitergetan werden? Auch bis heute.
Genau, ich glaube, es braucht halt kein Entweder-Oder. Also,
sondern, dass man das mehr zusammendenkt.
Genau, also nichts spricht gegen ein allgemeines koloniales Archiv.
Mhm.
Aber, so wie ich das bei Sebastian Konrad verstanden habe, wenn er sagt, es ist daher fruchtbar, an ein allgemeines koloniales Archiv zu denken, als sie allein in dem kurzlebigen deutschen Kolonialreich verorten zu wollen, ich würde das nicht als Entweder-Oder sehen. Natürlich ist ein allgemeines koloniales Archiv historiografisch quasi gefüttert, um generell über den Kolonialismus Aussagen treffen zu können. Nichts Schlechtes, aber warum muss man das gegen eine Betrachtung des so kurzlebigen deutschen Kolonialreiches hängen? Das war mir nicht eingängig.
Mhm, ja.
Weil das führt auf die gleiche Schieflage, wie wir später bei den Erinnerungskonkurrenzen haben.
Mhm.
Ich sah darin keinen Mehrwert.
Ja, ja.
Genau, neben Hannah Arendt und dann, bei Hannah Arendt wusste ich es tatsächlich auch. Was ich nicht wusste, ist, dass Franz Fanon dazu auch was gesagt hat.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Ja, der schlug vor, den Faschismus als inneren europäischen Imperialismus zu sehen. Und zwar auch im Hinblick auf die Tatsache, dass dieser Faschismus ab 1918, so Fanon, also ab dem Zeitpunkt des Verlusts der deutschen Kolonien verstärkt an Einfluss gewann.
Mhm.
Es ist halt so eine verkürzte Sache, da müsste man nochmal genauer drauf schauen, also auch was europäischer Imperialismus in dem Moment sein kann, wenn man Faschismus als solchen deutet. Aber diese Ideen gibt es einfach auch schon seit einiger Zeit. Du hattest irgendwie 1951 genannt.
Ja, genau, Hannah Arendt, ja.
Und jetzt nähern wir uns so ein bisschen dem Punkt. Wir hatten es ja auch mit den Herero und Namen, dass wir uns mittlerweile sicher sind, dass es ein Völkermord oder Genozid darstellt. Lange hat man davon im Aufstand der Herero und Nama gesprochen, was das Ganze so ein bisschen entweder delegitimiert oder mystifiziert, aber nicht in den Kontext setzt, in dem wir ihn heute sehen.
Ich wollte gerade sagen, Aufstand ist ja was ganz anderes als das, was letztendlich passiert ist. Oder genau. Also nicht, dass Aufstand nicht Teil davon gewesen wäre oder Widerstand, aber
Ja, Widerstand hätte ja wenigstens ein rechtmäßiges oder die Möglichkeit eines rechtmäßigen Elements. Aufstand ist oft illegitim gefühlt, oder?
Ja.
Und genau, ForscherInnen wie beispielsweise Jürgen Zimmerer, der generell in dieser Debatte sehr präsent ist, spricht hier von einem Zitat aus Sebastian Konrad. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil der Anmerkungsapparat fehlt. Sebastian Konrad, wenn Sie das hören, war ich nicht so begeistert von. Er spricht von einem als wichtigen Schritt zum nationalsozialistischen Vernichtungskrieg. Die Argumente hierfür sind, dass es ein Schritt dahin ist, strukturelle Ähnlichkeiten. Die Gräueltaten haben wir beim letzten Mal schon gehabt. Wie beispielsweise eine rassische, in Anführungszeichen, Aufladung des Konflikts oder direkte Verbindungen in den Nationalsozialismus. Diese lassen sich, so Konrad, in drei Gruppen fassen. Und da paraphrasiert er, glaube ich, dann das Werk von Jürgen Zimmerer von Windhoek nach Auschwitz von 2011. Und die drei Kategorien sind der ultimative Tabubruch, der quasi eine Ermordung ganzer Bevölkerungsgruppen beschreibt, die institutionellen Kontinuitäten, wie beispielsweise im Militär, dass Leute eben an Völkermord, an den Herero und Amal beteiligt waren und dann später quasi im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Das sind die persönlichen Erfahrungen. Da hat nämlich Konrad den Franz Ritter von Epp aufgeführt, der quasi am Boxerkrieg beteiligt war, als auch am Herero-Krieg und dann später das kolonialpolitische Amt der NSDAP leitete. Aber im Militär sind die Strukturlogiken an sich schon angelegt gewesen, quasi, dass man vom Kolonialismus irgendwann dann umgeschwenkt hat auf den Eroberungskrieg des Lebensraumes im Osten, in Anführungszeichen.
Ja, gibt's ja öfter. Also Eugen Fischer wäre hier ja auch ein Beispiel von so Kontinuität.
Ja.
Deutscher Professor für Medizin, Anthropologie und Eugenik. Der hat auch 1905 beispielsweise Schädel von toten Gefangenen in Konzentrationslagern in eben Übersee untersucht und war an medizinischen Forschungsprogrammen beteiligt, die die Minderwertigkeit der schwarzen Bevölkerung in deutschen Kolonien nachweisen sollten und so.
Ja.
Und war eben später dann auch am Kaiser-Wilhelms-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik in Berlin und war da Direktor von 1927 bis 1942. Also da zieht sich das ja einfach dann durch.
Ja. Ja. Konrad macht dann zwei Einwände. Der sagt, ich zitiere hier, die genozidalen Züge des Herero-Kriegs waren nicht automatisch Teil des kolonialen Programms, sondern stark von der Person Trotas abhängig. Die afrikanische Bevölkerung sollte bei aller Unterdrückung und Ausbeutung nicht ausgerottet werden, nicht zuletzt, weil sie als Ressource und Arbeitskraft galt. Da würde ich sagen, es geht weiterhin erstmal um Ähnlichkeiten. An der Singularität des Holocaust zweifelt jetzt erstmal keiner. Und wir hatten ja beim letzten Mal auch den Punkt, dass Trotha dahin geschickt wurde, um eben eine bedingungslose Kapitulation zu erzwingen. Also super, ich bin eh kein Fan von personenorientierter Geschichte. Und das zeigt sich hier für mich auch nochmal, weil es eben nicht um die Person geht. Da sind andere Logiken angebunden gewesen.
Das ist halt auch ein bisschen einfach, finde ich, diese Erklärung dann halt zu sagen, ja gut, der wurde dahin geschickt, der ist dafür verantwortlich, fertig, wir haben kein Problem, so ein bisschen, ne? Wie es ja manchmal heute noch gerne passiert, sozusagen, ja okay, ist halt die Person gewesen, die können wir, keine Ahnung, wegnehmen, versetzen, was weiß ich was, alles und dann haben wir kein Problem mehr, so, ne?
Ja. Das zweite Argument ist, dass er aber dann auch wieder ein bisschen relativiert und dem ich auch eher zustimmen würde, dass er sagt, anstatt den Bogen von 1904 nach 1941 beispielsweise zu schlagen, muss man die gesamte Periode mit einbeziehen. Da vermutet er gewisse Lücken zwischen der Zeit der Kolonien und der Zeit der NS-Herrschaft. Er spricht da von der Gewalterfahrung der europäischen, also der Urgewalt des Ersten Weltkriegs, wobei er auch dort sagt, ja, wobei auch dieser müsse wohl in die imperialen Zusammenhänge eingeordnet werden, weil dort die kolonialen Elemente der Kriegsführung dann nach Europa geholt werden. Also Einsatz von Gas oder Maschinengewehr. Ganz einfach. Mhm. Und damit wird es wieder ein bisschen gebrochen. Ich glaube, ihm geht es hier tatsächlich, also den Ersten Weltkrieg damit reinzudenken, halte ich auch erstmal nicht für falsch. Da sehe ich jetzt kein Entweder-Oder. Das war so ein paar Vorbemerkungen. Jetzt kurz zu den Personen, die wir schon auch in der Folge vorher angesprochen haben, glaube ich. Mhm. Michael Rothberg ist Autor des unter anderem des Buchs Multidirectional Memory, Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Jürgen Zimmerer hatten wir auch schon mehrmals im Podcast erwähnt.
Professor in Hamburg.
Professor in Hamburg für globale Geschichte mit Schwerpunkt Afrika. Rothberg sagt, wir brauchen wissenschaftliche Methoden und öffentliche Erinnerungskulturen, um relational über den Holocaust nachzudenken. Ähnlich wie Zimmerer das macht. Beide werden angegangen, deswegen schreiben sie zusammen diesen Aufsatz, der in der Zeit erschien. Hauptvorwurf ist, den Holocaust in Relation zu setzen, sei revisionistisch oder würde die Singularität des Holocausts untergraben.
Ich verstehe das nicht.
Ja.
Also das ist wirklich ein Argument, ist gerade das, dass die Singularität des Holocausts untergräbt. Ich verstehe das nicht, weil um eine Singularität, also selbst wenn du sagen würdest, das ist nur singulär, so, ne, dann müsste ich doch trotzdem, um genau das rauszustellen, das trotzdem auch in Vergleich setzen mit anderen. Weil wenn ich mir, natürlich ist jedes nur singulär, wenn ich es mir alleine anschaue. Also verstehst du?
Exakt.
Deshalb verstehe ich dieses Argument einfach nicht.
Also ich verstehe es heute auch nicht, dass man das macht, weil auch ich würde sagen, die Singularität muss erarbeitet, also analytisch erarbeitet werden. Es ist scheinbar oft so, dass die Angst vorherrscht, dass man den Historikerstreit von 1986, 1987 wiederholt. Wenn man, so, kurzer Exkurs.
Exkurs,
tatsächlich. Wir haben irgendwann mal schon wild versprochen, dass wir dazu eine Folge machen.
Mhm.
Eventuell, also damit wird es hier nicht gelöst. Mal schauen, ob wir noch eine Folge dazu machen.
Ja.
Der sogenannte Historikerstreit aus dem Jahr 1986, 87 kreist um die Frage der Singularität des Holocausts und war ein wichtiger Punkt in den Debatten nach identitätsstiftenden Erinnerungen Deutschlands, also der Bundesrepublik.
Mhm.
Ende der 1970er, Anfang der 1980er befürchteten schon einige HistorikerInnen ein Umschwenken der Geschichtswissenschaft zugunsten konservativer Sichtweisen. Das hängt auch damit zusammen, dass Bundeskanzler Helmut Kohl eine sogenannte geistig-moralische Wende vollziehen will, dass sehr oft so Schlussstrich-Mentalitätssachen befürchtet wurden. Zentral ist hierbei für diesen Exkurs und für den Historikerstreit an sich die Figur Ernst Nolte, nicht verwandt mit Paul Nolte, der schon im Juni 1980 in der FAZ einen Artikel schreibt, der auf einem Vortrag basiert und für den Artikel gekürzt wurde, in dem Nolte sagt, es würde lediglich ein negatives Bild des Dritten Reichs existieren, wodurch, Zitat, im Nachhinein bloß die Stimmen der Opfer vernehmbar war. Naja, Nolte befürchtet eine einseitige Darstellung. Mir ist persönlich nicht, ich weiß nicht, was die positive Erzählung des Dritten Reichs sein soll.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Was ist denn sein Vorschlag dann, wenn man nicht die Opfer zu Wort kommen lässt?
Ich weiß nicht, was er damit machen wollte. Vielleicht Unsinn wie, nee, ich will mich da gar nicht reindenken, so groß. Also die Idee einer anderen Moderne oder sonstigen Kram.
Hm.
Nolte driftet später auch ab, das muss man ganz klar sagen. Wird dann nur noch von neurechten Kreisen hofiert, sprich dafür, gleitet ab.
Ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen abgedreht.
Ja, was sich hier auch schon zeigt. Dann 1986, also 6 Jahre später, kommt ein Aufsatz von Nolte, den man vom Titel her, der oft vom Titel her bekannt ist, nämlich Vergangenheit, die nicht vergehen will. Da kommen die berühmten, ich habe mich entschieden, die Zahlen zu erzählen, das ist auch nicht drastisch, ich wollte es aber im Wortlaut erzählen. Zitat, vollbrachten die Nationalsozialisten, vollbrachte Hitler eine, Anführungszeichen, asiatische Tat. Vielleicht nur deshalb, weil sie sich und ihresgleichen als potenzielle oder wirkliche Opfer einer asiatischen Tat betrachteten. war nicht der Archipel Gulag, ursprünglich als Auschwitz, war nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten. Zitat Ende. Das ist, kennt man manchmal. Im Endeffekt geht es darum, dass quasi eine Reaktion auf sowjetische Verbrechen war, was komplett hanebüchen. Also, es lohnt sich, glaube ich, eine Folge dazu zu machen, weil ja, man kommt aus dem Stern nicht raus. Nee, es scheint so eine Reaktion gewesen zu sein. Für Nolte. Aber auf wie genau darauf reagiert werden sollte, erschließt sich mir auch nicht. Ich kürze das so ein bisschen ab. Jürgen Habermas veröffentlicht daraufhin in der Zeit den Artikel Eine Art Schadensabwicklung, in der diese apologetischen Tendenzen der deutschen Zeitgeschichtsschreibung, das ist glaube ich auch der Untertitel, kritisiert und einige Werke von HistorikerInnen, nee, sind alles Männer, sind alles Kerle, von Historikern, natürlich. unter anderem und vor allem das von Ernst Nolte kritisiert. Und daraufhin entspinnt sich eine komplette Debatte, sehr produktiv, über die großen Zeitungen der Bundesrepublik. Ja. Das nur als kurzer Exkurs.
Okay, und dann hatte man jetzt Angst, dass das wieder passiert, so.
Nee, das ist auf jeden Fall das vorgeschobene Argument.
Okay, und in dem Fall wäre Zimmerer der neue Nolte, oder was?
Ja, das ist halt einfach. Also, ja, genau, ich glaube nicht, dass ihm das unterstellt werden würde, aber man müsste sich schon fragen, wenn das eine Wiederholung sein soll, wer welche Rolle hat. Und das fand ich auch, ich zitiere jetzt aus der Printausgabe der Zeit, deswegen knistert es vielleicht auch. Ja, ich bin ein großer Fan von Print natürlich. Denn sie sagen, es gibt quasi, also neben dem Verbot des Vergleichs, der damit die NS-Herrschaft herauslöst und einfach so als sonderliches Ding an sich hinstellt, 33 bis 45 und vorher war nichts, nachher war nichts, führt das Verbot des Vergleichs zu 4 weitreichenden Folgen. Nämlich werden dadurch die Wurzeln der nationalsozialistischen Verbrechen unsichtbar, also wie sie dann im Krieg, im Zweiten Weltkrieg mit der Erlangung von Lebensraum geführt wurden. Das hatten wir vorhin auch schon so an sich.
Das ist jetzt so imperialismusmäßig auch, ne?
Genau.
So.
Genau. Ja. Das Zweite, und das fand ich sehr spannend, weil ich da nie dran gedacht habe, dass die moralische Schlagkraft, also ich zitiere, die moralische Schlagkraft des Nie wieder wird verringert.
Ja, genau. Und das war mein Aha-Moment, als ich Baumann und Modernity and the Holocaust gelesen
habe. Ah ja, ja.
Das war mein Aha-Moment, weg von diesem, wir müssen wegkommen von diesem, zum einen von diesem Denken, ja okay, wir sind in der Moderne unterwegs, das geht immer bergauf und der Holocaust war so ein kleiner Ableger davon, halt, da sind wir mal kurz auf dem falschen Weg, aber eigentlich sind wir,
ja,
läuft's ganz toll, ne? Genau, und davon wegzukommen eben, und das war nicht, Baumann macht das nicht so direkt mit diesem Vergleich, also der vergleicht jetzt nicht Kolonialismus und Holocaust zum Beispiel, aber einfach so dieses, wenn du das natürlich als dieses eine kurze
Sonderding,
keine Ahnung wie viele Jahre, Problem da mal kurz zwischen reingeworfen anziehst, natürlich verringert es dann diese Nie-Wieder-Theorie, die gibt es ja dann praktisch gar nicht. Warum muss ich mich überhaupt damit auseinandersetzen, dass sowas wieder passieren könnte, wenn es eh nur so ein kleines Ding mal kurz zwischendurch aus Versehen war?
Ja.
So, ne?
So. Ja. Ja. Ich hatte nie diese Zukünftigkeitsperspektive in der krassen Form drin, aber es leuchtet total ein.
Ja, ja, total. Also auch hier große Empfehlung, Baumann.
Ja, werden wir tweeten. Drittens, erlaube es rechten Regierungen in Europa, die, ich zitiere weiter, die vieltausendfache Komplizenschaft der Vorfahren ihrer Bürger zu vertuschen, womit der notwendige Hinweis auf die deutsche Hauptverantwortung zur Apologie eines neuen Nationalismus missbraucht werden kann. Ja, verständlich, leuchtet ein.
Ja.
Viertens, wird durch das Herauslösen und das Verbot des Vergleichs werden dynamische Erinnerungskulturen behindert quasi. Die pluralen Dynamiken der öffentlichen Erinnerungskultur. Denn man muss sich ja überlegen, wie man heute mit den Menschen umgeht. Und sie sagen dann, denn wenn die Erinnerung an den Holocaust in Familien tradiert würde, wie könnten die Millionen von Deutschen, deren Familien zur Zeit des Dritten Reichs noch nicht hier lebten, eingebunden werden? Das finde ich einen ziemlich interessanten Punkt.
Okay, ja.
Weil Erinnerung halt immer anwesend, also in Gegenwarten passiert.
Ja.
Und du das mitdenken musst. Und da kommt beispielsweise diese Idee von Michael Rothberg, der multidirektionalen Erinnerung, ins Spiel. Michael Rothberg ist Professor für Holocaust Studies an der Universität von Kalifornien. Schreibt relativ, macht sehr viel mit Sprachwissenschaft und mit Literaturwissenschaft und so. Und im Artikel von ihm mit der Zeit, den werden wir auch dann verlinken, zitiere ich wieder: Ich behaupte, dass sich die kollektiven Erinnerungen an verschiedene Geschichten im Dialog miteinander entwickeln und dass der Dialog und die Spannung etwas Produktives sind. Dies schließt die Beobachtung ein, dass die öffentliche Wahrnehmung des Holocausts von Anfang an im Zusammenhang der Dekolonisierung erfolgte, also just zu dem Zeitpunkt, als auch die kolonialen Hinterlassenschaften verarbeitet wurden. Sowohl jüdische Intellektuelle als auch Intellektuelle aus den Kontexten der schwarzen Diaspora und des Kolonialismus, darunter Hannah Arendt, M. Césaire, André Schwarz-Bart, reflektierten den Holocaust zusammen mit der Geschichte der kolonialen und rassistischen Gewalt in der frühen Nachkriegszeit. Diese Tradition, oder vielleicht Gegentradition, besteht bis heute. Da sind wir auch bei dem, was Franz Fanon gesagt hat, der eigentlich da auch, ich glaube, er wird in dem Interview mit Michael Rothberg auch erwähnt. Und beide sprechen sich das, was wir auch gesagt haben, aus: Wir brauchen die Vergleiche, denn sie bringen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede eben erst hervor, und nur dadurch kann man die singulären Momente des Holocaust, also wahrscheinlich sollte man nicht von der Singularität sprechen, um eben nicht diese Gefahr zu laufen, um die singulären Elemente herausarbeiten.
Ja, genau, deshalb verstehe ich wirklich nicht, woher dieses Argument kommt.
Oft wird...
Ich würde jetzt sagen, denk doch einmal 2 Sekunden nach.
Ja, aber ich glaube, das ist was wirklich Schwieriges, also weil auch, dass wir in den Schulbüchern, ich wollte eigentlich noch in Vorbereitung auf die heutige Folge den Artikel von Anselm Döring-Manteuffel zu den Zeitbögen der deutschen Geschichte lesen, weil es uns beigebracht wurde, 1933 bis 1945 zu denken. Also dieser Schlussstrich ist gesellschaftlich, Franz Josef Strauß hat mal gesagt, ein Volk, was diese Wirtschaftsleistung erbracht hat, hat ein Recht, nichts mehr von Auschwitz zu wissen. Wissen zu wollen, glaube ich.
Ja.
Und ich glaube, so dieses, es erfolgt, deswegen ist die Geschichtswissenschaft auch so wichtig, weil es sehr viel Kraft und Resilienz erfordert, sich der Geschichte zu stellen, weil es eben, wenn man es so macht, wie man es heute betreiben würde, keine positive Variante ist, sondern da ist halt schon auch ein Punkt dabei, sich dem zu stellen, was in der Vergangenheit passiert ist.
Ja, total, auf jeden Fall. Und ich meine, das Ding ist, wo ich jetzt eher, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge aber auch schon gesagt, wo ich halt finde, wo man wirklich aufpassen muss, wenn man solche, also ich glaube, es ist deutlich geworden, dass ich Vergleiche hier gut finde, so wie sie hier gemacht werden. Aber das, ich glaube, dass das ein wahnsinnig sensibles Thema mit dem Vergleich ist, bezogen auf den Holocaust nochmal extremer oder auch Genozide generell, weil schnell, oder man muss extrem darauf achten, dass es nicht so wirkt, wie ja eins ist schlimmer als das andere, so weißt du? Und das ist extrem wichtig in dem Fall, das hervorzuheben, dass eben das nicht passiert.
Ja.
Und das auf gar keinen Fall passieren kann und deshalb eben mit Sprache vielleicht auch nochmal sensibler dann umgegangen werden muss im Hinblick auf das, dass das nicht auch rein gedacht werden kann, so ein bisschen. Ne? Weil da, also das ist schon was, wo ich auch beim Lesen manchmal merke, da zucke ich dann schon zusammen, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint ist, ne? Aber alles, was nur eventuell in diese Richtung geht, ist halt
ja.
Weil das ist schon was auf gar keinen Fall natürlich passieren darf.
Ja, definitiv. Und was ich da wirklich am spannendsten fand und auch, das ist so der Punkt, wo ich merke, dass ich Bock auf Geschichtswissenschaft habe. Das ist wirklich
jetzt kein... Jetzt.
Weil sie schreiben dann: Wir verneinen keineswegs die singulären Elemente des Holocausts. Allerdings glauben wir nicht, dass sie vergleichende Ansätze zur Geschichte und Erinnerung des Holocausts allgemein verhindern. Im Gegenteil. Und hier sind wir schon bei den singulären Elementen statt der Singularität, das wahrscheinlich sprachlich besser ist. Ich zitiere weiter: Vergleichende Perspektiven, die Ähnlichkeiten und Unterschiede herausarbeiten, bieten beste Voraussetzungen dafür, zu verstehen, was am Holocaust singulär war und sie bieten somit die besten Chancen zur Prävention von Genoziden. Ja. Das finde ich, also ich liebe alles, wo die Geschichtswissenschaft und zwar zu Recht selbstbewusst auftritt und sagt, welchen Platz sie in der Gesellschaft hat. Ich kriege da immer Gänsehaut.
In der Gegenwart, ja.
Ja, ja, und wirklich, das ist eine Gesellschaftswissenschaft. Wir,
ja.
Das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig.
Voll.
Genau, sie kritisieren, andere Punkte wurden quasi auch schon von uns angesprochen. Sie kritisieren quasi noch zwei Dinge an dieser Ablehnung. Sie nennen es die provinzielle Pose. Dass quasi diese Ablehnung des Vergleichs auch dazu führt, dass eine gewisse globale Verflochtenheit abgelehnt wird und der Heterogenität von Gesellschaft zurückweist.
Mhm. Sag mal, das ist jetzt nur so eine Frage. Dieses Ding halt, ist es nicht einfach das gleiche Denken, so nach dem Motto, wie es ja auch im Kolonialismus war, was wir auch, ja auch hatten mit der unterschiedlichen Kriegsführung beispielsweise, dass einfach dort andere Dinge erlaubt waren, in Anführungszeichen, die innerhalb von Europa nicht gegangen wären, ne? Halt zu sagen, ja, das ist was ganz anderes. Also weißt du so,
ja.
Das ist dort passiert, das ist was anderes als das, was in Europa Krieg. Passiert ist. Das können wir nicht miteinander vergleichen, so, ne?
Ich glaube.
Das ist ja eigentlich eine Fortführung von dem.
Ja, also es gibt es auf jeden Fall sehr oft. Also so in der Beschäftigung mit dieser Folge würde ich schon auch sagen, dass es sehr oft passiert.
Ja, genau. Ich meine, was ich meine, ist halt, das kommt aus dem Kolonialismus. Das war die Denkweise damals, ja, zu sagen, das ist was ganz anderes, wenn wir das in Übersee mit diesen Menschen da machen, als wenn wir es in Europa so machen, ne?
Genau, ja.
Und das dann so doll zu trennen, ist ja eine Fortführung davon eigentlich.
Ja, das greift auf jeden Fall einige Elemente auf, ja.
Ja.
Nee, stimmt vollkommen. Und mir fiel noch ein, was wir vorhin auch erwähnt hätten können, aber auch an dieser Stelle passt. Rothberg spricht sich in seinem Buch über die multidirektionale Erinnerung, spricht davon, es gibt ein sehr tolles Buch von James Whitman, Hitler's American Model.
Mhm.
Also weil wir es vorhin davon hatten, dass man natürlich, dass der Kolonialismus in europäisch-amerikanische Kontexte angebunden ist und es auch andere Bezugspunkte gibt, ja. Dieses Buch von Whitman beschreibt quasi, dass die Nürnberger Gesetze ganz praktisch von US-Rassegesetzgebung abgeschaut wurden. Und dass es trotzdem gibt es singuläre Momente am NS und ganz wichtig, und das ist auch sehr wichtig zu betonen, und niemand würde jetzt auf die Idee kommen, die Vereinigten Staaten mit, also der sogenannten Rassetrennung, mit dem NS gleichsetzen zu wollen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, wie Ausgrenzungen funktionieren und wie diese voneinander global voneinander lernen.
Ja, genau das, und das ist ja dann auch ganz praktisch, also ich habe ja da diesen Essay drüber geschrieben über dieses Sterilisationsgesetz in Schweden und Deutschland. Und USA war das Modell für Deutschland, also auch für Diskussionen in der Weimarer Republik schon. Das ist jetzt nicht nur auf den Holocaust bezogen, aber die Frage nach Sterilisationsgesetzen, wer soll sterilisiert werden in der Bevölkerung, wer nicht und so. Und USA waren eben eine der ersten Länder, die das eingeführt haben. In einzelnen Bundesstaaten, muss man dazu sagen, das hat dann lange gedauert, bis das auf ganz USA übertragen wurde, weil das einfach föderalismusmäßig eben so ist, dass das braucht, wie wir ja alle wissen. Und dass aber Deutschland sich da durchaus was schon in den Diskussionen der Weimarer Republik abgeguckt hat aus den USA und es dann weiter fortgesetzt wurde und verschärft wurde im Nationalsozialismus. Deshalb kam auch 1933 schon das erste Sterilisationsgesetz in Deutschland dazu, weil es da einfach, das wurde auf, also das der Gesetzesentwurf kam aus der Weimarer Republik auf Modell von USA.
Ja.
Und wurde umgesetzt dann im Nationalsozialismus.
Ja. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja.
Ja.
Und also, ich habe in dieses Buch von Whitman nur mal reingelesen. Ich glaube, im Deutschen heißt es Hitlers amerikanisches Vorbild.
Okay.
Mhm. Ich finde diese Titelzentrierung auf Hitler so ein bisschen problematisch. Aber also, das Buch war in meiner Erinnerung relativ gut, tatsächlich. Es lohnt sich. weil man das erstmal nicht vermuten würde. Mhm. Im Endeffekt bringt der Artikel dann auch einige Sachen, die wir schon hatten, an. Also eben, es niemand bestreitet die singulären Elemente. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht den Verbrechen des Kolonialismus stellen müssen, weil, das kam bei uns so ein bisschen am Rande von, sie machen das nochmal expliziter. Was auch oft gemacht wird, ist mit Erinnerungskonkurrenzen arbeiten. Also indem man sagt, ja, wir müssen uns mit dem Holocaust beschäftigen und können uns deswegen nichts anderem beschäftigen. Was auch eine generell, ich will fast sagen, beliebte Figur auch von populistischen Parteien ist, Sachen gegeneinander auszuspielen, obwohl man sagen müsste, es muss gar kein Entweder-Oder geben, sondern es kann beides
passieren. Genau, und eigentlich wäre es ja auf eine also in einer anderen Logik wäre es ja sogar, ich will jetzt nicht sagen ein Vorteil, aber Deutschland setzt sich ja seit einer Weile mit der Geschichte Deutschlands auseinander. Ja. Und das dann eben zu sagen, hey, wir machen das seit Jahren, wir müssen auch den Kolonialismus angehen, wie kann das funktionieren, kann ja eigentlich im Prinzip, eventuell könnte es eine bessere Voraussetzung dafür sein, das zu machen.
Ja, weil es halt auch einfach logisch, also man darf nicht Konstrukte irgendwann als natürlich begreifen. Ja, alles voll. Ist konstruiert, davon ist dieser Podcast ein großer Fan. Oder wir beide? Könnte das sein?
Ja.
Ja. Weil diese Idee von diesen so natürlich gewordenen Grenzen 33 bis 45 dürfen halt nicht in die Analyse, also die Analyse beeinträchtigen.
Ja, voll.
Und deswegen, genau, also bei den ganzen Debatten um den Vergleich geht es nicht darum, etwas abzumildern. Im Gegenteil, es ist das Volk, also der Wunsch, Phänomene zu begreifen, die in gewissen zeitlichen Abfolgen und Beziehungen zueinander stehen. Es hilft niemandem von vornherein zu sagen, das machen wir nicht. Weil wir erkennen, dass es gewisse Zusammenhänge gibt. Mhm. Institutionell, personell, ideell. Also von der Idee her so. Richtig, wir haben uns gerade in der Pause entschieden, dass wir den Punkt, den wir am Anfang versprochen haben, nämlich die Erinnerungsorte und die Erinnerungspolitik an den Kolonialismus,
verschieben auf nächstes Mal. Ich habe aber noch einen Punkt, beziehungsweise Frage, gerade wenn es um so Transnational Justice heißt es, ne?
Ja.
Die Frage eben von, wie können denn Genozide oder auch sowas wie der Holocaust eben vor ein Gericht gebracht werden? Und wie können da Verurteilungen erfolgen? Dafür ist es doch wichtig, Vergleiche zu ziehen, sage ich mal, um das Ganze einordnen zu können und auch vielleicht Kategorien finden, in die Dinge reinpassen. Und ich weiß, dass Kategorien schwierig sind und dass es unmöglich ist, das zu machen, aber trotzdem ist es ja notwendig. Ich weiß nicht, auf dem Historikertag war das Gleiche ja mit der Folter, wo wir ja bei diesem einen Vortrag waren, wo das Ding eben war, um sowas vor ein Gericht zu bringen, muss man es kategorisieren. So. Ja.
Wir waren da, ich habe auch den Tagungsbericht dazu geschrieben.
Toll!
Ja, bin ich auch tatsächlich peinlich berührt, stolz drauf. Stellst du die Frage mir?
Ja.
Ja,
ich stell sie den allen anderen Menschen, aber im Moment bist halt du hier vor mir.
Ja, zweierlei. Also, solange man das mit den singulären Elementen des Holocaust macht, ist es einfacher, weil sonst hatte ich immer das Problem, dass du an Singularitäten eben sehr schlecht graduelle Kategorien bilden kannst. Weil du kannst nicht vom Unendlichen abstufen. Aber klar, die in Bezugsetzung zu Gewaltverbrechen musst du definitiv machen, sonst wird gar kein Schuldspruch möglich.
Ja, eben, also, genau.
Das ist natürlich ein Dilemma des Rechtssystems.
Mhm. Und ich verstehe ja, dass das ein Riesendilemma ist. Ich verstehe auch, dass diese Kategorisierung an sich ein Riesenproblem ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh toll, geil, Kategorisierung, lass uns welche machen. Weil ich sehe das Problem durchaus, dass wir da, vor dem wir da stehen. Und trotzdem ist es irgendwie notwendig, würde ich behaupten. Ja. Allein für uns ja schon in der Geschichtswissenschaft ist es ja irgendwie notwendig. Und damit meine ich jetzt nicht direkt vielleicht auch den Holocaust oder so, sondern wenn es um allgemeiner gesprochen Genozide geht. Ja, einfach zu sagen, wir müssen uns ja als Historiker darüber einig sein und als Historikerin darüber einig sein, was ist ein Genozid? Wenn das Wort Genozid hier steht, was meinen wir damit überhaupt? So, ja.
Ja, ich erinnere mich nur noch dunkel. Wir hatten in Konstanz eine Podiumsdiskussion, meines Wissens, in irgendeinem Rahmen. Und da war ein Gastwissenschaftler dabei, der Politikwissenschaftler war. Und der hatte und die Politikwissenschaftler haben offenbar eine Definition von Völkermord. Mhm. Ist auch relativ logisch, dass sie eine haben. Und ich war so, nicht wütend, aber ich war sehr irritiert, als ich rausging, weil die Definition quantitativ lief über Opferzahlen in einem gewissen Radius um gewisse Punkte. Und das war mir so unscharf, das war so für mich so hilflos. Mhm. Was machst du, wenn du vier weniger hast? Hm? Schwierig. Und deswegen ich ging aus diesem Vortrag oder aus dieser Podiumsdiskussion raus und es war klar, man muss die Methoden anderer Fächer verwenden. Die Geschichtswissenschaft muss das wie wenige andere Wissenschaften. Ja. Aber sie muss gleichzeitig versuchen, entweder an diesen Methoden anderer Fächer ihre eigenen Werkzeuge auszubilden oder sie muss sie hinterfragen, weil das kann nicht die Lösung sein für mich.
Nee, das kann für mich auch nicht die Lösung sein. Es ist viel zu einfach gemacht und alles dagegen sträubt sich ja in mir, wenn man sowas hört, ne, dass man das anhand von Opferzahlen macht. Wobei, war das das Einzige, was da angelegt wurde?
Es waren Opferzahlen in einem gewissen Umkreis, also räumlich und zeitlich, und musste irgendwie, glaube ich, ein erkennbarer Grund, also ein herauszuarbeitender Grund, glaube ich, dahinter stehen. Mehr war also diese Opferzahlen einfach, weil diese quantitativen Zugänge per se schwierig sind. Es war auch, ja.
Ja, es gibt ein Buch von einem, oder ich weiß nicht, ob es sogar nur ein Aufsatz ist, von einem Professor, der hier auch lehrt in Uppsala.
Ja? Yeah?
Der macht sowas auch. Tomislav Dulic. Der macht da ganz viel mit Vergleich und der hat da krasse Schaubilder entwickelt und so. Mir ist das alles zu mathematisch oder so. Ja. Ja, also, keine Ahnung, zu zahlenmäßig vielleicht, auch wenn nicht nur Zahlen da eine Rolle spielen, auf gar keinen Fall. Da geht es um mehr. Mhm. Aber trotzdem war mir das alles zu doll, sag ich mal. Aber es waren interessante Ansatzpunkte da auf jeden Fall dabei. Und da geht es auch eben viel um den Vergleich und wie können wir kategorisieren und wie können wir überhaupt, was ist ein Genozid, was ist keiner.
Und ich meine, was du gerade auch gesagt hast, ist eigentlich eine super Überleitung zum dritten Teil der Folge, oder wahrscheinlich ist es dann sehr eigenständig wieder, wenn wir über Erinnerungsorte und Politik sprechen, am Beispiel von Deutschland, weil dem Michael Rothberg wird mit dieser multidirektionalen Erinnerung oft vorgeworfen, so hat er im Interview gesagt, dass er den Universalismus der Menschenrechte damit untergraben würde.
Warum genau?
Das verrate ich dir in der nächsten Folge. Aber statt dir was zu verraten, kann ich dich was fragen. Wow. Wie kalt war es 1912?
Sehr kalt. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.